Hi, ich bin Fabian.
Und ich bin Anko.
Und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen. Und heute haben wir uns mal zusammengefunden, um über ein analoges Spiel zu sprechen.
Korrekt.
Und zwar Dungeons and Dragons. Anko, warum zum Henker bewegen wir uns aus den Computerspielen heraus in die echte Welt? Das versuchen wir doch eigentlich zu vermeiden.
Anko, what the fuck? Muss ich mir ganz auf eine Schule anhören. Anko, what the fuck? Ich habe an das Thema gedacht, weil es ein aufkommender Sturm war. Ein Sturm, der sich annähert, könnte man
sagen. Ja, besonders bei den Kindern in deiner Nachbarschaft.
Ja, das auch. Dazu kommen wir gleich. Aber nee, ein Thema, das jetzt auch aus dieser Nische, eine sehr laute Nische, aber eine Nische langsam in in die größere Masse Einkehr hält. Und das in zwei verschiedenen Medien. Einerseits ist es in dem Kinosaal angekommen. Da war der Dungeons & Dragons Film, ich glaube Ehre unter Dieben hieß es ja, glaube ich, kam da an. Er kam auch ganz in Ordnung an. Und trotzdem die Einspielergebnisse jetzt nicht die super höchsten waren, wurde gesagt, wir sind auf eine Nische gestoßen, wo sich keiner mit uns anlegt, also konkurriert noch. Also werden wir weiterhin da Filme machen. Das ist das Erste. Und es kam im Monat August 2023 das Rollenspiel Baldur's Gate 3 raus, was einen unglaublichen Hype wieder ausgelöst hat. Überhaupt nicht nur für Baldur's Gate, sondern generell für das Thema des Rollenspiels, und zwar des Urrollenspiels. Und dass Leute auch sagen, es funktioniert so, wie man sich das Brettspiel eigentlich vorstellt. Und das kommt zeitgleich mit einer Kooperation mit Lego, wo ein Dungeons & Dragons Lego-Set wahrscheinlich in der Mache bald ist.
Oh mein Gott, ich werde einen Lego-Beholder haben.
Und eine, was war das nochmal? Ein Dungeons & Dragons Minecraft-Ableger, wo Monster aus Minecraft in D&D eingeflossen sind. Und sie haben da die 1:1 übernommen. Also man kann da so ein paar, ich glaube Blaze heißt einer von diesen Minecraft-Monstern, dort als Gegner haben. Die sind dort beschrieben. Und es wurde immer größer. Zu einem Zeitpunkt, wo ich es zufälligerweise auch stärker für mich entdeckt habe. Und da dachte ich mir, warum reden wir nicht drüber? Weil du spielst das Spiel. Ich werde das Spiel noch spielen. Aber Videospiel meine ich jetzt, das Baldur's Gate 3. Aber wir haben beide große Geschichten in Verbindung mit dem Brettspiel, oder nicht? Oder sagt man da eigentlich Brettspiel? Oder ist es eher ein Pen and Paper?
Ich weiß nicht, spielst du mit Miniaturen?
Ja. Ich habe.
Dann ist es ein Brettspiel, würde ich sagen.
Korrekt. Bei uns ist es schon ein bisschen zu einem Brettspiel geworden.
Ich habe Dungeons & Dragons noch nie mit Figuren gespielt.
Okay. Ich weiß nicht, wie viel Spielerfahrung hast du?
Ja, da kommen wir nämlich gleich auf den großen Haken der Geschichte. Bei mir ist es nämlich viel akkurater zu sagen, ich habe Dungeons & Dragons gespielt. Ich habe Dungeons & Dragons zum ersten Mal, glaube ich, gespielt, als ich 14 oder 15 war. Und hatte dann mit 16 oder 17 eine feste Spielergruppe gefunden, die ich dann bis zu meinen Mit-20ern hatte. Seitdem die sich aufgelöst hat, habe ich allerdings auch kein Dungeons & Dragons mehr gespielt. Das heißt, Leute können jetzt selber die ungefähre Rechnung machen, wie alt ich bin. Ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren raus. Und als ich aufgehört habe, gab es noch keinen Pathfinder zum Beispiel. Ich habe noch meine komplette Dungeons & Dragons Zeit war eigentlich dritte Edition, beziehungsweise eigentlich mehr 3.5. Und ganz am Anfang haben wir noch ein paar andere Systeme gespielt. Ich weiß, es war nicht das Schwarze Auge, es war irgendein anderes deutsches System, mit dem ich angefangen habe. Also ich habe nicht sofort mit Dungeons & Dragons angefangen.
Das Schwarze Auge war das bekannteste deutsche System. Das Schwarze Auge war das bekannteste deutsche System.
Ja, aber es war nicht das. Aber Dungeons & Dragons war aufgrund seiner Strahlkraft halt einfach irgendwie das, wo dann alle hingegangen sind. Und ich finde es auch interessant, dass Dungeons & Dragons jetzt wirklich nochmal so groß geworden ist. Weil ich kann mich erinnern, dass es ziemlich in dem Hintergrund verschwunden ist. Ich hatte nochmal Interesse gehabt, nochmal neu anzufangen, als die 5. Edition rausgekommen ist. Mhm. Und da habe ich mir die Regelbücher tatsächlich geholt, als ich gerade in England war, weil es die gar nicht in der deutschen Ausfassung gab.
Okay, klar.
Am Anfang. Und ja, also ich bin, man könnte sagen, meine prägenden Jahre waren mit Dungeons & Dragons und ich habe alle Bücher von R.A. Salvatore damals gelesen, der so einer der berühmtesten Autoren in den Forgotten Realms ist und habe das alles total aufgesogen. Ich habe alle Regelbücher gelesen, alle Erweiterungsbücher gelesen, war für die größte Zeit auch der Game Master unserer Gruppe und ja, war ein ziemlich großer Bestandteil meines Lebens. Aber wie das zumindest früher so mit eigentlich allen Spielgruppen passiert ist, sobald die ersten Kinder da sind, lösen die sich auf.
Ja,
nicht, aber das, nicht man die muss Menschen. Schon sagen, es war ziemlich krass. Wir haben wirklich für viele, viele Jahre jedes Wochenende, bis auf wenige Ausnahmen, eine Dungeons & Dragons Gruppe gehabt.
Cool.
Und das sind auch heute, alle, die in dieser Gruppe waren, sind auch heute noch mit meine besten Freunde. Also auch wenn man nicht mehr viel Zeit miteinander verbringt, das hat uns so krass zusammengeschweißt, das kann durch nichts anderes ersetzt werden. Und das ist schon cool. Das kann halt kein anderes Spiel schaffen.
Nee. Und jetzt für alle D&D-Analphabeten, also alle, die das Thema schon mal gehört haben oder eben vom Kinofilm, man hört es jetzt ja einfach. Es ist einfach jetzt laut genug, dass
man
es jetzt
popkulturell kommt man kaum drum herum. Ne?
Ja. Jetzt haben aber davon bestimmt viele von dem eigentlichen Brettspiel, von der eigenen Spielidee eine Spur wenig Ahnung. Und ich hatte bis vor wenigen Jahren ebenso null Ahnung, wie es gespielt wird. Es war in einer Nische mal da, dann gab es, ich weiß es noch, auf einer Reddit-Gruppe Geschichten, die es da gegeben hat, was für krasse Momente sind. Und ich stehe davor und denke mir, wie ist das möglich, dass ein Spiel diese Freiheiten hat? Und um es mal kurz ranzuführen. Vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, es war noch Zweite Weltkriegs-Ära, wurden Truppenbewegungen und Feindsoldatenbewegungen auf Karten nachgemacht. Und es gab dort auch welche, die Soldaten, die damit dabei waren, die diese Art der Truppenführung auf einen Plan bereitlegen, wie weit kann man gehen, wie ein Brettspiel dann später umgesetzt haben. Und das halt mit Papier und Stift. Und dann haben sie sich, weil sie halt Fans von so Fantasie-Epen waren, sich auch das mit Fantasiewesen zurechtgemacht. Mit einem Krieger, mit einem Bogenschützen. Aber es musste alles wie so eine taktische Art haben.
Mhm.
Und das wurde mit Papier und Stift gemacht.
Ja, es ist sehr interessant. Viele von diesen super nerdigen Spielen, die wir heute machen, gehen tatsächlich auf dieses sogenannte Wargaming zurück.
Ja.
Was so eigentlich so mit das älteste Warhammer, nerdige Miniaturenspiel ist, könnte man sagen. Also Warhammer kommt auch berühmtermaßen aus dieser Suppe.
Mhm, richtig.
Und interessant, von Dungeons & Dragons wusste ich das ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, aber weil es ja auch eine ähnliche Art von Kampf hat. Man muss wissen, wo bin ich positioniert, wie ist meine Reichweite. Wenn es die richtigen Nerds spielen siehst, die haben ja Formen für alle möglichen Art von Zauber, wie groß ist was, und die haben dann so wirklich so quadratische, wie so ein Schachbrett quasi, um die Abstände genau messen zu können, wie weit geht denn der Zauberspruch eigentlich und so.
Das ist in Warhammer gibt es sogar flammenwerferförmige Schablonen für so eine Sache.
Ja, richtig. Jetzt hat man es aber verfeinert und verfeinert. Was du vorher meintest mit dritter Edition 3.5. Was dann passiert bei so Spielen, die lange bleiben, die Regeln werden überarbeitet, werden vielleicht sogar spielefreundlicher gemacht oder es werden auf Ideen eingegangen, um etwas zu erweitern. Plötzlich hat man, ich gehe jetzt mal übertrieben, Reittiere. Oder plötzlich hat man eine Klasse, die sich in ein Tier verwandeln kann. Wie muss jetzt der agieren? Gibt es da neue Regeln, die man einführen muss? Und so verändern sich dann Regelwerke und zurzeit sind wir bei 5. Edition, beim fünften Reglement-Regelwerk. Von diesem Spiel an gab es aber auch weitere Bewegungen in das richtige Brettspiel rein, um es zu verfeinern. Und ein Spiel, das dir und mir da logischerweise einleuchten muss, ist HeroQuest. Ja, HeroQuest ist ein super altes Brettspiel schon. Ich glaube, es war 1988er, irgendwas, 1989er, irgendwas um meinen Geburtsraum. Und das ist D&D in der simpelsten Form. Du hast eine Bewegung, du hast einen Angriff, Verteidigung, du hast einen Raum, der sich, die du eine Karte, die du immer wieder anders aufbauen kannst, die simpelsten Gegnerdesigns, aber du kannst dafür mit Abenteuer über Abenteuer über Abenteuer machen. Und es lässt sich sehr leicht verändern und improvisieren. Aber diese Art von Kampf wurde dann verfeinert. Dann gab es Descent, ein Spiel, das ich mit Freunden durchgespielt habe, mit Geschichte, mit Helden. Und das kennt man dann langsam schon. Jetzt kommt man langsam in diese Brettspielrunde, wo Menschen das auch zusammensitzend machen. Aber in Dungeons & Dragons haben sie nie angerührt. Viele von denen. Und jetzt kommt es, was bei Dungeons & Dragons so einzigartig ist. Man geht als Spieler rein mit seinem eigenen Charakter und der ist auf 3 bis 4 A4-Seiten, krass, 4 Seiten, beschrieben. Also auf einer Seite sind alle seine Fähigkeiten, die vorher zusammengewürfelt und dann entschieden werden, wo geht's hin. Ist er, wie stark ist er, wie gewandt ist er, wie viel Charisma hat er, wie intelligent ist er, wie weise ist er und wie robust ist er. Davon ausgehend weitere Fähigkeiten. Also bei Weisheit zum Beispiel, wie gut kann er sich umgucken? Oder bei Fingerfertigkeit, wie gut kann er klauen? Und das sind ganz viele Punkte, die sich auf einem riesigen Statistikzettel mega langweilig aussehen. Mega langweilig. Was hast du an Gepäck dabei? Was hast du an Waffen dabei? Wie stark bist du mit der Waffe? Was für Schaden macht die Waffe? Und dann kommt der Part, der am wichtigsten beim ganzen Dungeons & Dragons ist. 7 Würfel. 7 Würfel, die eine Wahrscheinlichkeit darstellen. Und zwar, die kannst du direkt nicht beeinflussen. Du willst jemanden aufs Ohr hauen quasi, guck mal, wie gut du ihm aufs Ohr haust. Oder ob du ihn verfehlst oder ob er dich gerade abfangen kann mit der Hand. Und dann hast du deinen Charakter, der seine Fähigkeiten hat und das Element des Zufalls. Und dann kommt die wichtigste Variante, mich. Nämlich den Dungeon Master. Oder du warst ja auch Dungeon Master. Das ist die Person, die kurz gesagt alles entscheidet. Sie hat die Macht über das Geschehen um die Gruppe herum, um die Welt, was geschieht darin, wie verhalten sich alle anderen außer die Helden. Wie verhält sich der Obstverkäufer, wie verhält sich der Bandit, wie verhält sich der Goblin, wie verhält sich der Ork, wie verhält sich der Wolf. Und das nicht nur im Sinne von, ich greife für ihn an und ich muss für ihn würfeln, sondern ein Goblin, der mit seinem Kumpel durch den Wald geht und einer der Helden spaltet den einen Goblin von oben nach unten mit einem Hieb, da wird der zweite Goblin einen Scheißdreck tun und dann weiterkämpfen wollen, der will abhauen, weil er gerade gesehen hat, was da losgeht, oder will um sein Leben betteln. Und das schauspielert man.
Immer wenn ich auf Leute treffe, die Dungeons and Dragons oder Pen and Paper Rollenspiele allgemein, die noch nie Kontakt damit hatten, beschreibe ich das eigentlich immer ganz kurz und knapp als ein kollaboratives Geschichtenerzählen.
Ja, 100%.
Und sie sollen sich das vorstellen, als wäre einer der Spieler der Autor eines Buches, der eine Geschichte erzählen möchte. Aber alle anderen Spieler sind Charaktere in dem Buch und haben ein Mitspracherecht, wohin die Geschichte geht.
Ja.
Und das ist das, was ich bei Dungeons & Dragons immer wahnsinnig faszinierend fand. Und generell bei, also du hast, verstehe ich dich richtig, du hast nur Dungeons & Dragons bis jetzt gespielt.
Korrekt,
ja. Okay, ich bin ja tatsächlich jemand, der extrem viele Systeme auch ausprobiert hat und immer wieder von System zu System gehüpft hat.
Ein Systemsprenger.
Als ich durch meine Goth-Phase gegangen bin, habe ich sehr viel Vampire Masquerade gespielt oder generell die World of Darkness Sachen zum Beispiel. Als ich durch meine Science-Fiction-Phase gegangen bin, habe ich Shadowrun gespielt. Shadowrun,
ja.
Und was ich, um jetzt nicht komplett gleich von Dungeons & Dragons abzulenken, es gibt mittlerweile so viele geile Indie-Rollenspielsysteme. Und so geil Dungeons & Dragons ist, und ich mag D&D eigentlich mehr für die Forgotten Realms. Also quasi das Gerüst, in dem die Geschichte erzählt wird. Weil du wirst als Spieleleiter niemals in der Lage sein, so eine tiefe und ausgearbeitete Welt zu erschaffen, wie sie dir quasi dort schon ausgebreitet wird. Ich war nie so sehr verliebt in die Regeln von Dungeons & Dragons. Weil du hast ja in deiner Beschreibung gerade schon erzählt, wie viel die Würfel tatsächlich über das Spielgeschehen entscheiden. Und das war mir immer ein Dorn im Auge. Insbesondere das System von Dungeons & Dragons, weil der W20 im Grunde genommen alles regiert.
Ja.
Und wenn man einen Würfel würfelt, diesen einen W20, da ist ja im Grunde genommen jedes Ergebnis gleich wahrscheinlich.
Mhm.
Und das kann zu so unglaublich frustrierenden Fail-Ketten führen, dass ich als Spielleiter immer versucht habe, okay, was kann ich eigentlich machen, um das zu mitigieren? Weil wenn ein Spieler für irgendwie eine Viertelstunde hintereinander immer in jeder Kampfrunde, wenn er endlich mal dran ist, seinen Wurf verfehlt, dann hat niemand Spaß. Insbesondere wenn schon ein paar Bierchen im Spiel sind, das wird in deiner Spielgruppe jetzt wahrscheinlich noch nicht vorkommen. Nein. Aber dann gehen die Gemüter schnell mal durch die Decke. Und tatsächlich, da können wir vielleicht ein bisschen später im Podcast nochmal drüber reden, über etwas andere Systeme. Aber auch in meiner Dungeons & Dragons Gruppe damals haben wir die Rolle der Würfel eigentlich versucht, so weit weg von uns zu schieben wie irgend möglich. Und das ist eigentlich das Geile bei D&D. Nämlich, dass im Grunde genommen Hausregeln und das Recht des Spieleleiters alles
ja.
ist.
Ja.
Dass die Regeln im Buch sind ein Vorschlag.
Ja, da habe ich noch bevor ich meins wirklich angefangen habe, habe ich einen Freund von mir hier zu Besuch gehabt, der wohnt ein bisschen weiter weg, aber der war mit seiner Frau dann hier. Die Frau ist die Freundin meiner Frau, die sind eigentlich die eigentlichen Freunde, aber wir haben uns da auch dann einfach zusammen gefreundet und hat ihm erzählt, er war ein langjähriger Spieleleiter und hat mir so ein bisschen in die Grundessenz reingemacht. Und für ihn war auch ganz klar, im Vordergrund steht immer die Geschichte und das Erlebnis der Gruppe. Das muss immer im Vordergrund. Ja, da dürfen auch Fails dabei sein. Aber du musst kein Korinthenkacker sein, sonst hast du das Risiko, dass es mal keinen Spaß macht, wenn es zu hart auf hart kommt. Es darf auch manchmal einfach geil sein. Und das Erlebnis steht im Vordergrund.
In deiner Spielegruppe machst du als Spieleleiter deine Würfel verdeckt?
Jein, eigentlich nicht. Mhm. Ich würfel sie einfach frei. Ich bin meistens zu schnell, wenn ich merke, ich will jetzt also das mache ich ganz, 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 ganz selten, dass ich ein gewisses Ergebnis quasi haben möchte. Und dann würfle ich schnell und sage, es reicht nicht aus. Und dann nehme ich den Würfel gleich wieder weg. Aber ich mache es nicht so, dass sich alle unter Beobachtung sind, weil ich glaube, ich muss einfach kurz einhaken, was sich bei mir so entwickelt hat, damit die Kids wissen, was ich meine mit meiner Spielerunde. Also die Kids, die Zuhörer. als ich mich dann eingelesen habe, vor, ich sag mal, 2-3 Jahren in das Thema, war ich mega fasziniert davon und wie es funktioniert und die Freiheit, die man hat. Ich hatte sehr viele Brettspiele bereits und habe bereits ähnliche Sachen bei dem eben erwähnten HeroQuest gemacht. Es gab einen Zauberer, der im HeroQuest durch Wände gehen konnte und sein letzter Schritt blieb in einer Wand. Also stirbt der Zauberer, aber sein Fuß guckt noch so ein bisschen aus den restlichen Gesteinsbrocken raus und dann hat einer der Barbaren gesagt, dann will er raufhauen und versucht ihn zu befreien. Und ich habe sie ihn befreien lassen. Das ist in den Regeln nicht drin, das gibt's nicht. Aber alle drei haben sich daran gemacht, den Typen zu befreien. Und das war ein sehr schönes Erlebnis für alle. Als ich die Regeln gelernt habe, habe ich für mich einen eigenen Charakter gebaut, 0815, und gedacht, ja, mal gucken, wann ich den nutzen werde. Und es kam zu nichts. Und dann habe ich, Idiot, vor 1,5 Jahren oder so, naja, ein bisschen mehr als einem Jahr, meinen Kindern von dem Ding vorgeschwärmt. Die haben irgendein Spiel gespielt, oder sie haben über Elden Ring, glaube ich, gequatscht, weil ich darüber geredet hatte. Und haben darüber gequatscht und so, boah, und so toll, und das Rollenspiel, was man alles machen kann. Ihr habt ja keine Ahnung. Wie gesagt, es gibt da ein Rollenspiel, das ist Dungeons & Dragons, und das ist ja das Nonplusultra, besser geht's nicht. Und sie, ja, das wollen wir auch spielen. Nebenbei, mein Sohn war dabei zu dem Tag 7 Jahre alt, hatte einen zweiten Freund, der 7 Jahre alt war, und einen dritten Freund, zweiten Freund, der 8 Jahre alt war. Die wollten nur spielen. Und ich sage, Leute, das ist noch nichts für euch. Tut mir leid. Es ist, da müsst ihr Sitzfleisch haben. Ihr müsst über einen Charakter nachdenken. Ihr müsst eine Geschichte für den erfinden. Ihr müsst euch mit einer... Es geht nicht einfach nur rein und Kampf, 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 los, 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 los. Sondern da geht es um sehr viel mehr. Das ist noch nichts für euch. Aber ich kann mich ja mal mit euch hinsetzen, so nach und nach und nach, wenn ihr auf Besuch seid. Und dann machen wir mal die Charaktere. Die Charaktere machen. In einem Jahr.
Berühmte letzte Worte.
Kann man das spielen. Genau. Und mit meinem Sohnemann war es ja einfach. Der hat Interesse, ich wusste, er kann das. Er hat einen Halbdrachen genommen und er wollte nicht einen Halbdrachen, er wollte einen Drachengeborenen haben, was ein Homebrew ist. Also er kann sich jetzt schon in einen Drachen verwandeln zum Beispiel. Aber nur einmal. Pro lange Rast. So. Seine Geschichte war recht einfach, es hat zu ihm gepasst. Dann kam der zweite, seine Geschichte hat zu ihm gepasst. Ein Elf, ein Hochelf und ein bisschen snobbiger Hochelf. Alles gut, alles
das
gut.
Das reiche Kind vom Block.
So ähnlich. Und dann kam der dritte, wo ich wusste, das ist der Junge, der nach 5 Minuten aufstehen muss und irgendwas machen muss, weil er zu viel Action im Kopf hat. Der auch manchmal so ein bisschen, der ungeduldig ist, der Sachen machen muss. Der kann nicht einfach ruhig da sitzen lange Zeit. Und dann kommt der her und will einen Zwerg haben. Gut, Zwerg. Wir machen alles, wie es sich gehört. Hintergrundgeschichte. Und ich sage ihm diese 8 Sachen, die bereits vorgemacht werden. Ein Nobler oder jemand, der verfolgt wird oder ein Kriegsveteran, ein Volksheld, der, ne, ich bin ein Schmied. Das gibt's da nicht. Es muss einen Grund geben, warum du ein Held geworden bist, warum du das kannst. Ja, ich hätte aber gerne einen Schmied. Da muss ich eine eigene Backstory um den schreiben. Okay. Und dann setze ich mich mit dem hin und sage, gut, okay, er ist Schmied. Ja, und ein sehr guter Schmied. Okay, ein sehr guter Schmied. Warum kannst du dann aber Abenteuer-Stuff? Warte mal, und plötzlich gehen langsam so die Lichter an. Was ist, wenn du ein so guter Schmied bist, dass die Abenteurer zu dir kommen, um ihre Rüstung mit dir machen zu lassen, und du lernst von ihnen Sachen zu nehmen, während sie auf ihre Sachen warten? Okay, und plötzlich stecken wir beide uns mit Ideen an. Ja, und ich will das und das passiert. Okay, was soll dein Feindbild sein? Ein Drache. Okay, warum Feindbild Drache? Ja, könnte vielleicht mein Dorf zerstört haben. Oh, okay. Und dann sowas einmal dann jagen. Und plötzlich entsteht eine Geschichte mit tiefgründiger Charakteristik von dem Jungen, von dem ich es nicht erwartet habe. Und ich bin so Feuer und Flamme, ich sage, wisst ihr was, Leute, wir können es ja mal probieren. Wir setzen uns mal hin und dann machen wir eine kurze Dungeons & Dragons Runde. Und ich fange mit meinem Sohn und dem Zwerg quasi an, Halbdrache und Zwerg, aber nur für einen kurzen Kampf und ein kurzes Gespräch, damit die beiden schon mal wissen, wie es in etwa ablaufen wird. Sie gehen halt auf eine Stadt zu, da sind Wachen, sind halt Bösewichte am Straßenrand und wollen, dass sie Geld zahlen fürs Vorbeikommen. Und natürlich kommt es zu einem Kampf und mein Sohn und der andere schlagen die alle nieder. Und das war's. Sie wissen, wie man redet, sie wissen, wie man kämpft, passt. Crashkurs erledigt. Und dann kam der erste Termin, die erste Sitzung, die erste Dungeon Dragon Sitzung mit allen 3 Kids. Und ich habe dafür alles selbst gemacht. Die einzige Story, die ich von Anfang an hatte, war eine Anfängerstory, klar, aber sie war so groß, dass ich wusste, ich kriege das nicht an einem Tag fertig. Ich kriege es nicht fertig, die ganze Geschichte, aber ich will für die Kids eine abgeschlossene Sache haben. Die sollen einmal erleben von Begegnung mit Fremden, zum Kampf, Erkundung, was Sachen beobachten, Hinterhalt. Ich wollte alles in kleinsten Formen reinmachen.
Ja, und eine Sache, die ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, in Dungeons & Dragons, egal was du dir als Spielleiter vornimmst, es wird immer länger dauern, als du denkst.
Ja, da eine kurze Anekdote von meinem Freund, der meinte, seine Truppe hat sich mal eine halbe Stunde mit dem Schmied unterhalten, weil sie sicher waren, dass der Arsch was von der Quest weiß. Das war ein 0815 Schmied. Der hatte keine Ahnung, aber sie haben es nicht geglaubt. In der halben Stunde kam es zum Gespräch. Genau, also man kann einfach nicht wissen, wie lange es dauert. Meine Frau auch, wie lange denkst du, dauert das nicht? Ich habe keine Ahnung, Schatz. Ich weiß nicht, ob sie das alles so machen, wie ich machen möchte.
Siehst du, das war bei uns immer ganz einfach, weil bei uns hat es immer so lange gedauert, bis alle zu betrunken waren, um noch zu spielen. Und dann haben wir danach immer Street Fighter auf dem Super Nintendo gespielt.
Oh, sehr geil. Und um es kurz zu machen, ich habe eine 0-15-Story reingemacht. Der König, der sie holt, und, weil ihr seid Helden und ich brauche eure Hilfe beim Bezwingen eines bösen Drachen. Und der Zwerg freut sich natürlich. Und sie reiten dahin und sie wollen den Drachen vernichten. Und beim Hinreiten, kurz bevor sie da sind, gibt es auch eine Drachenbibliothek da, wo sie sind. Und sie merken, der Drache, von dem da drin die Rede ist, der ist eigentlich gar nicht böse. Er wird dann nicht als böse beschrieben. Und plötzlich zweifeln sie daran, dass der böse Drache wirklich böse ist. Und dann sprechen sie mit ihm und sie kommen drauf, nein, sie wurden betrogen. Der König selbst ist der böse Drache, der sich in Menschen verwandelt hat. Und er ist der eigentliche Böse. Also so eine, zum ersten Mal in ihrem Leben haben sie so eine Wende gehabt. Das gibt es in den ganzen Pikachu-Filmen nicht. So eine plötzliche Wende. Und sie sind quasi betrogen worden. Und hier kommt die Szene, die für mich Dungeons & Dragons so verkauft. Der dritte Spieler, der noch bis dahin noch nicht gespielt hatte, der Hochelf, hatte zum ersten Mal eine Möglichkeit, da zu handeln. Er stand in Mitte des Dorfplatzes, des fernen Dorfes Anolondo, wie ich es genannt habe. Und ich sage zu ihm, so, du stehst da, du siehst, dass ein Halbdrache und ein Zwerg durchs Burgtor kommen und du kannst jetzt dahin gehen, dorthin gehen. Ich habe alles auf ein Whiteboard aufgezeichnet. Du kannst überall da und da und da und da hingehen. Hier ist eine Taverne, hier ist ein Stand, der Fleisch verkauft, hier gibt es einen Brunnen, Leute gehen herum, reden mit dir. Ich habe Musik angemacht, so wo Hintergrundgequatsche ist. Du weißt, du musst irgendwann zur Burg gehen. Was willst du machen? Und er ist vollkommen überfordert mit der vielen Freiheit und sagt, ich gehe zur Burg. Dann kam es zum Glück eh zum Kampf, wo er sich eingemischt hat dann. Aber er war überfordert mit der ganzen Freiheit. Als sie erfahren haben, nach 4,5 Stunden Spielzeit, dass dieser scheiß König sie auf den netten Drachen anvisiert hat, damit sie den netten Drachen killen, reiten sie alle auf ihren Pferden mit Karacho zurück. An allen Orks vorbei, an allen Bösenwichten vorbei. Die Orks haben sich umgedreht und so, ey, wollen wir keinen Kampf? Okay, dann nicht. Und sie reiten auf die über den Dorfplatz und kommen zur Burg. Mein Sohn kommt zuerst an und er sagt, ja, ich steige vom Pferd ab, zücke mein Schwert und will reinlaufen. Und ich drehe mich zu dem Zweiten, zum Elf und sage, du steigst auch ab. Und er, nein, ich reite mit dem Pferd rein. Und er ist an den Wachen mit dem Pferd vorbeigeschossen, durch den Gang, die Putzfrau hinterhergeschrien, ich habe gerade frisch gewischt, in den Thronsaal rein. Und im Thronsaal hat er den Zauber, ich glaube, gute und böse Magie, glaube ich, erkennen. Wo er merkt, ob eine Magie quasi gute oder schlechte Absichten quasi hat. Ist er irgendwie drin. Und er sieht, wie der König rot aufleuchtet. Und er springt vom Pferd und hat im selben Moment noch einen Schuss gemacht mit seinem Pfeil und Bogen. Der König war zum Glück für den König und für den Kampf elegant genug, um dem Pfeil sofort auszuweichen. Und es kam zu einem Kampf gegen diesen König. Er verwandelt sich in einen Drachen. Sie kämpfen zu dritt gegen den Drachen und am Schluss speit im Todesstoß, wo er gerade seinen Feueratem vorbereitet hat, im Todesstoß richtet er seinen Kopf nach oben, weil er von überall gestochen wird und zerschmeißt den, die Turmspitze des Thronsaals. Und sie töten den Drachen und die Wachen kamen angelaufen und wollten ja zuerst den König verteidigen. Und mein Sohn schreit, nein, wir dürfen sie nicht angreifen, das sind gute Wachen, sie wollen den König beschützen, aber sie wissen es nicht. Mega geil. Und das waren 4,5 Stunden, wo die in Dungeons & Dragons reingefallen sind. Ich habe bis jetzt 5 große Sitzungen gemacht, also 3 Stunden und mehr. Und ich weiß nicht, wie viele kleine Sitzungen. Der Fleischer braucht Fleisch. 1 Stunde geht vorbei. Und seitdem ist eine feste Runde mit dabei, wo noch 3 dazukamen. Mein zweiter Sohn, 4 Jahre, aber er macht's. Er ist ein Barbar. Ein dritter Freund. Und heute ist die Schwester von ihm dazugekommen. Und ich will sie nicht in den großen Runden dabei haben, aber ich habe jetzt für sie auch einen Charakter gemacht.
Ja, also ich war diesen Sommer ja mal Ankur besuchen. Wir wohnen ja nicht mehr in der gleichen Stadt. Aber bin ich mal vorbeigekommen und das ist echt so krass zu sehen. Anko ist der beliebteste Dad in der ganzen Nachbarschaft, weil alle Kinder wollen immer zu ihm kommen und Dungeons & Dragons spielen. Das war die, also ich war nicht lange da, aber immer wenn wir irgendwo Kinder im Hof gesehen haben und die Anko erblickt haben, war es immer, können wir Dungeons & Dragons spielen? Also ich glaube, du hast dir da viel Arbeit ans Bein gebunden, aber ich glaube, du bist auch der coolste Dad, den man da haben kann, was das angeht. Das ist so mega geil. Und ich finde es interessant, weil das ist halt genau das Entgegengesetzte von dem, wie ich es erlebt habe. Ne? Also meine Eltern null Verständnis für D&D. Gerade mein Vater, der versteht sowas überhaupt nicht. Also er ist halt so wirklich der klassische deutsche Ingenieur, halt super intelligent, super pragmatisch, kann alles Handwerkliche bauen, ist extrem kreativ, wenn es um lösungsorientiertes Arbeiten angeht. Ne? Aber packst du den vor einem Fantasiespiel, versteht er den Sinn und Zweck davon nicht.
Ja.
Und für mich war das immer eher was mich von meinen Eltern abgeschottet hat. Ne? Und deswegen, ich kann ja mit Kindern persönlich überhaupt nichts anfangen. Aber wenn ich dich mit den Kindern sehe und die diesen Zauber für dieses Spiel entdecken, was ich auch liebe, da wird mir wirklich ein bisschen warm ums Herz. Ne? Das ist mega, mega cool.
Ich habe jetzt ein kleines Crossover sogar gemacht. Sie haben einen Neger getroffen, der aus einem Käfig eine Chimäre hervorholen konnte und sie sogar zurückholen konnte, so wie in Pokémon. Und jetzt haben sie diese Pokkäfige, wie ich sie nenne, haben sie den Zauberer gefunden, dass sie verkaufen, die sind schweineteuer, aber sie können quasi ein Biom da rein zaubern lassen von einem anderen Zauberer und dann können sie da gewillte Monster reinfangen, was aber erstmal nur ihre eigenen Haustiere sind.
Ja. So zu hören, dass das bei dir eigentlich alles damit gestartet hat, dass sich dein Sohn mit Freunden über ein Computerspiel unterhalten hat, du musst absolut vermeiden, dass die von Baldur's Gate 3 erfahren.
Oh,
weil dieses Spiel ist extremst ab 18. Aber so was
von. Auf gar keinen Fall. Ich habe so gehört, wo ein Tiefling, glaube ich, sagt so, boah, ich würde so gerne auf deinem Schwanz reiten, aber ich würde dir alles verbrennen. Scheiße. Ja,
das ist extrem horny, extrem gewalttätig, also ich bin mir noch nicht sicher, ob es mir gefällt, weil es kommt aus einer Ära des Dungeons and Dragons. Also Dungeons and Dragons hat sich verändert in den 10 Jahren, die ich es nicht gespielt habe. Ne? Und für mich, mein Referenzrahmen ist quasi noch Dungeons and Dragons, wie es war, als ich es als Teenager gespielt habe. Und fühlt sich alles gerade sehr, sehr modern an. Da muss ich mich erstmal so ein bisschen rantasten. Aber ich finde, ich spiele genau diesen Charakter, von dem du gerade gesprochen hast, die Barbarin als mein Hauptcharakter. Und sie ist die erste Nacht in Freiheit, die sie sich im Camp niederlegt. Fantasiert sie auch erstmal, wen sie alles flachlegen will, wenn sie nach Baldur's Gate kommt. Ich muss sagen, als ich dann erstmal über den ersten Schock hinweg kam, wie extrem notgeil jeder in diesem Spiel ist, fand ich es eigentlich auch mal ganz erfrischend.
So quasi eine Mass Effect-Variante von notgeil, so dreimal nette Worte und dann alles.
Anders. Viel aggressiver notgeil, aber auf der anderen Seite viel weniger irgendwie sexistisch notgeil.
Okay.
Da haben wir eigentlich schon was ganz Cooles, wie geil Dungeons and Dragons als Framework ist, dass du das halt mit deinem siebenjährigen
genau. Spielen kannst. Wir spielen schon ein Jahr lang, jetzt ist er, seine Freunde sind 8, der Kleine ist 4 Jahre und der Größte aus der Truppe ist halt ein Jahr älter, 9 Jahre.
Mhm. Aber dass du mit diesen, ich sag jetzt mal Kleinkindern, aus meiner Sicht, das gleiche Spiel spielen kannst, wie ein Erwachsener, der gerne wirklich Erwachseneninhalte haben möchte. Sei es von der Ernsthaftigkeit der Geschichte oder auch den sexuellen Inhalten oder was weiß ich. Mhm. Und beide können das gleiche Spiel genießen und beides kann aber trotzdem auch halt Themen behandeln, die für beide auch in Ordnung sind. Ne? Und
ich habe sehr gute Themen reingepackt. Ja, ich habe beim zweiten zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, beim zweiten habe ich reingepackt, Eltern und wie sie ihre Kinder manchmal in eine gewisse Richtung haben wollen, wie die Kinder das vielleicht nicht haben wollen.
Oh, du benutzt das als Erziehungsmaßnahme, du Teufel.
Ich habe da halt den bösen König, nachdem der geschlachtet war, musste man den Nachfolger, den Prinz bestimmen. Der Prinz war aber leider gerade auf einer Mission und die der König ihm aufgetragen hatte. Nämlich in einem Haus quasi beweisen, dass er quasi kein Weichei ist. Aber der König ist aber in dem Sinne ein Weichei, ist kein Kämpfer. Er hat einen Unsichtbarkeitsumhang gehabt und er musste Prüfungen bestehen, aber er wollte nicht kämpfen, er war nicht der und wollte sich aber beweisen. Er wollte seinen Vater stolz machen und so weiter, obwohl der Vater nur ein Arsch war. Und am Schluss reden sie auf ihm ein und sagen so, du, das musst du doch gar nicht machen. Und nur weil sein Vater sagt, nur wenn er sagt, dass du es nicht richtig machst, das muss, es ist richtig gut gewesen. Und am Schluss war das da, dass er gesagt hat, hey, jetzt, er ist wieder da, jetzt lasst ihn uns zum König krönen. Und er glaubt, ich mag das nicht, ich glaube, ich will das nicht. Und dann haben sie, was willst du machen? Ja, etwas, was ich kann. Und dann haben sie gemerkt, in einem ihrer Aufgaben, die sie machen mussten in diesem Turm der Prüfungen, war es Kochen. Und dann hat er gesagt, er konnte eigentlich ganz gut kochen. Warum kannst du nicht zum Koch in Anolondo gehen und da musst du nicht König sein. Und dann, gut, scheiße, müssen wir halt einen neuen König suchen. Und seitdem ist dieser Prinz, und ich weiß, wenn ich meine Kinder jetzt frage, auch den Vierjährigen, wie der Prinz heißt, wissen sie seinen scheiß Namen. Ich weiß ihn jetzt gerade nicht mehr. Daenerys, Prinz Daenerys. Die wissen den. Der ist Koch. Und sie wissen, dass der richtige Koch, Pfannaban, im dritten Abenteuer gestorben ist und in einen Seelenstein verbannt worden ist und der seitdem in einem Steingolem für die Arbeit mitverantwortlich ist. Also es sind dort Geschichten entstanden und Charaktere, die man nicht wegdenken kann.
Ja. Mein Gedanke geht sofort, alles klar, der Thronfolger wollte es nicht, sofort alle Nachbarkönigreiche fallen sofort dort ein, weil es ein Machtvakuum gibt. Aber das ist halt genau das, was du machst, ja. Halt eine Kampagne, die angemessen ist für deine Kinder, ne?
Naja, ich habe sogar so eine Art Mini-Murder-Mystery gemacht. Ich kann jetzt aber niemanden ermorden mit den Kindern, ist eben zu heftig. Aber es gab halt die fünf Neffen und eine Nichte, die angereist kamen, um halt in die engere Auswahl zu kommen für den neuen Königsposten quasi. Und dann gibt's Gift in der Suppe. Und dann müssen sie herausfinden, wer von diesen fünf das gewesen ist. Mussten halt auch, du warst weg, wo bist du gewesen? Und mussten die interviewen. Und da war sehr wenig Kampf. Am Schluss gab es einen Kampf gegen einen Drachen. Sehr geiler Kampf, wo zwei gestorben wären, fast. Also Schwelle des Todes quasi. Gerade noch geschafft haben. Und sie hassen seitdem diese ganzen Neffen. Auch wenn alle Neffen jetzt da sind, das Mädel ist Königin geworden und ihre ganzen Brüder sind haben Aufgaben da am Hof. Die sehen sie also jetzt immer wieder. Aber es entwickeln sich da so schöne Ideen, auch mit den Kindern gemeinsam.
Wenn die von Anfang an gegen Drachen gekämpft haben, dann musst du als Spielleiter aber bestimmt auch schon ganz schön Augen zugedrückt haben, oder?
Ja, das hatte mit meiner selbst zu tun, da ich noch nicht alle die guten Abläufe und die ganzen Fähigkeiten, die sie hatten, durchgelesen habe so richtig. Ich habe ganz am Anfang, ich habe vor allem gemacht, er braucht eine Rüstungsklasse, er braucht Leben und dann noch vielleicht so ein paar Fähigkeiten, die er hat, also ein paar Angriffe, die er hat und wie viel die Schaden machen. Auf mehr habe ich mich bei den Bossen zuerst nicht fokussiert. Und dann später habe ich gemerkt, oh fuck, der hat ja voll die geilen Fähigkeiten. So diese legendären
Fähigkeiten. Ich glaube, wenn du einen richtigen Drachen aus dem Monster-Manual gegriffen hättest, hätte der wahrscheinlich mit der ganzen Party den Boden aufgewischt, oder?
Der dritte war ein junger Drache, da war ich fair genug. Der war ein Junge und der hat trotzdem zwei vernichtet mit einem Megasäurestrahl. Also es war heftig, war ein kupferner junger Drache, weiß ich heute noch. Oder letztes Abenteuer, da sind sie in der Stadt Sonnenberg gewesen und ich habe mich hingesetzt und habe eine echte Stadt designt. Ich habe eine richtige große Stadt aufgezeichnet mit Wohnhäusern, mit großen Häusern, mit Wachstube. Was braucht eine Stadt? Wo wird eingekauft? Wo kommen die armen Leute hin? Wo kommen die reichen Leute hin? Wo ist der Königssaal? Wo sind die und die? Gibt es die Kampfgilde? Gibt es die Zaubergilde? Wo ist der Friedhof? All den Scheiß. Wo ist die Wasserversorgung? Wo kommt die her? Und dann habe ich noch ein Untergrundnetz, habe ich aus Teilen eines anderen Brettspiels auf eine Platte geklebt. Descent, das ich gerade erwähnt hatte, das sind so Platten, die man zusammen machen kann wie ein Puzzle. Und ich habe extra eine Form geformt, wie es für die Unterwasserkanäle passen würde, passend zur Stadt. Und als sie in den Untergrund gestiegen sind, habe ich dieses Brett holen lassen. und sind alle in den Untergrund gestiegen. Und so, boah, dann sind wir jetzt im Untergrund unten drin und es gab ganz neue Wege. Da sind sie quasi vom Tisch auf den Boden gewechselt, wo es der Untergrund war, mit ihren Figuren, die wir alle gedruckt haben. Wir haben die Figuren ja alle dann nachdrucken lassen.
Als 3D-Print, oder?
3D-Printer von einer Internetseite, haben die Eltern ganz schön sich bedankt, dass sie auch nachts über D&D reden dürfen. Und auf welchen Punkt wollte ich hinaus? Genau. Und da habe ich am Schluss sie gegen einen Vampir, gegen einen echten fucking Vampir antreten lassen. Die sind geschlachtet worden. Das war ein Wahnsinn. Die hatten nur das Glück, dass Max, also mein Sohnemann, der Große, als letzter Überlebender sich im Turm, in dem sie gekämpft haben, ein kleiner Turm, im Fenster in einen Drachen verwandelt hat. Er zersprengt das gesamte Fenster und das ganze Dach. Es war Tag, das war noch so ein Glück. Sie haben ihn da rausgelockt, als es gerade Tag war. Und mit seiner letzten Attacke hat er eine massive Energie zum Explodieren gebracht, die im Turm da oben war. Da war so ein, wie soll ich sagen, sagen wir explosive Fässer, kurz gesagt. Mhm. Und das Ding hat alles zerstört. Mein Sohn hat gerade noch mit seiner Schwanzspitze die beiden anderen einfach vom Dach runter gewischt, damit sie nicht in den Explosionsradius kommen. Die sind, weil sie tot waren, also fast
klassischer
tot
waren. Klassischer Gargoyle Dark Souls Move.
Ja, genau. Sind runtergeklatscht vom Dach, damit sie quasi am Boden halt hart aufschlagen, halb tot, aber nicht ganz tot durch die Explosion. Er fliegt weg, Explosion, Dracula löst sich in Dampf auf, will entkommen, ist aber im Sonnenlicht verstrahlt, ist tot. Aber ohne den Move wären die locker draufgegangen, ohne Chance. Ich hätte nicht gewusst, wie ich da sie raus hätte retten müssen, aber wir haben halt Max einreden müssen, wie er das schaffen kann. Wie er das jetzt.
Ja, manchmal muss man seinen Spielern auch einen Wink mit dem Zaunfall geben.
Und die reden heute noch drüber. Die reden heute noch drüber, wie sie den Drachen, Dracula besiegt haben.
Ja, also es muss sagen, ist schon mega geil, weil ich habe auch solche Erinnerungen an meine Spielergruppe und das bleibt wirklich so, so lange mit dir. Okay, ja. Ich würde trotzdem langsam einen kleinen Themenwechsel machen, bevor wir nur noch über deine Familie und deine Nachbarschaft reden. Nämlich ein bisschen hin zu Dungeons & Dragons Videospielen, weil das war auch ein großer Teil von meinen frühen Videospielerfahrungen.
Dann ist es die Baldur's Gate-Reihe, korrekt?
Auch die Baldur's Gate-Reihe, aber mein erstes war tatsächlich Icewind Dale, eins von den weniger beliebten aus dieser Reihe. Man sagt ja immer so gerne die Infinity Engine Spieler, weil das die Game Engine war, in der ein großer Teil von diesen Dungeons & Dragons Abenteuern aus dieser Zeit gemacht sind. Und das ist Baldur's Gate 1 und 2, Icewind Dale 1 und 2, Planescape Torment. Ich weiß nicht, ich glaube Fallout ist tatsächlich in einer anderen Engine, aber es ist ein sehr ähnlicher Look. Und ich finde, die ist auch wahnsinnig gut gealtert. Also gerade Icewind Dale 2 sieht immer noch wunderschön heute aus. Die Figuren nicht so, aber die Pixelart oder die gezeichneten Hintergründe sind immer noch wunderschön. Da kommt halt auch dieses isometrische Look von Spielen, RPGs her. Und das waren, die waren nicht rundenbasierend, sondern in Echtzeit mit einer Pausefunktion. Und dort wurde aber im Hintergrund immer D&D simuliert. Das heißt, da wurden Würfel geworfen. Ja. Und ich kann mir vor einer kurzen Zeit oder vor ein paar Jahren kam ja die Enhanced Edition von Baldur's Gate 1 und 2 raus.
Richtig.
Und das hat einen Story-Mode und jedem, der neu ist bei diesen Spielen, sage ich immer Story-Mode, weil diese Spiele gehen so krass davon aus, dass du D&D einfach kennst. Und ich glaube, es dürfte fast unmöglich sein, diese Spiele durchzuspielen, ohne wirklich extrem vertraut, gerade noch mit AD&D zu sein, also Advanced Dungeons and Dragons. Das ist ein uraltes System. Das ist sogar älter, als ich Dungeons and Dragons kenne. Also wirklich. Und mit wirklich Asbach alten Systemen, die überhaupt keinen Sinn ergeben und wirklich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen sind. Aber da habe ich so meine Liebe, durch diese Spiele auch, habe ich meine Liebe für D&D entdeckt, weil wir haben quasi am Wochenende gespielt und unter der Woche habe ich halt am Computer das nachgespielt, weil ich halt wissen wollte, oh mein Gott, ich brauche neue Inspiration fürs Wochenende oder ich kriege einfach nicht genug. Und ich habe das Spieleleiterhandbuch jetzt schon von vorne bis hinten dreimal gelesen. Ich kenne es mittlerweile auswendig. ich brauche mehr. Und gerade Icewind Dale 2 ist mir persönlich von damals extrem hängen geblieben, weil Icewind Dale 2 das einzige von diesen Spielen war auch das letzte, was rauskam, in das letzte Infinity Engine Spiel, das das 3.5 Regelwerk benutzt hat. Und bei Icewind Dale, das ist ein sehr spielmechanisches Spiel. Das hat ist jetzt nicht stark durch seine Geschichte. Man hat auch keine geschriebenen Companions, sondern du machst dir am Anfang des Spiels machst du dir eine Party aus 6 Spielern. Und das sind deine 6 Spielfiguren für das Spiel. Und es gibt dir dabei nahezu alle Freiheiten, die das 3-5er-Regelsystem zulässt. Ein paar der extrem speziellen Sonderklassen sind nicht dabei, aber du kannst Drow spielen, du kannst Durgar spielen, du kannst Azimar spielen, was weiß ich. Also mit allen, das war in 3.5 war das ein bisschen schwerer, weil es dort galten zum Beispiel die Drow als eine besonders mächtige Rasse und deswegen haben Drow einen Malus von einem effektiven plus 2 Level bekommen. Das heißt, du warst Level 1, brauchtest aber zum nächsten Level so viel wie ein Charakter, der von 2 auf 3 aufsteigt.
Okay, verstehe.
Und so eine Sache. Also es war extrem komplex, kam für mich damals genau zu der richtigen Zeit und wunderschön. Und war, ich weiß nicht mehr, ob es Icewind Dale 1 oder 2 war, war glaube ich auch das erste Projekt von einem meiner Lieblings-Game-Designer, Josh Sawyer, der später auch hauptverantwortlich war für Fallout New Vegas zum Beispiel, dann Pillars of Eternity 1 und 2 und ja, auch schon an vielen großen Spielen mitgewirkt hat. Und natürlich, wenn wir über D&D-Spiele sprechen, müssen wir eigentlich Planescape Torment erwähnen. Das ist ein Spiel, was ich erst vor einigen Jahren nachgeholt habe. Und als Teenager wäre das auch total über meinen Kopf gegangen. Das ist so, wie ich mir eigentlich eine Traumkampagne D&D vorstelle. Weil es ist extrem wenig Kämpfen, fast nur Dialog und alles geschrieben auf einem extremst hohen Niveau. Und das ganze Spiel ist im Grunde genommen eine philosophische Frage, was ein Mann in dem Fall, weil der Hauptcharakter ist ein Mann, was macht einen Mann aus? Und das ist auch geil, diese Frage, was macht den Wert oder was macht das Leben eines Mannes aus? Einer der Antagonisten, in Anführungszeichen, stellt dir diese Frage auf ungefähr der Mitte des Spiels. Und das Spiel gibt dir irgendwie 13 Antworten, die unterschiedlich sind. 12 davon sind wahr, eine ist eine Lüge. Und das ist halt so, es hat so eine unglaubliche Tiefe. Also es kommt schon extrem krass an das ran, was echtes D&D ist. Mit dem Unterschied, dass du niemals so ein guter Spieleleiter sein wirst, wie die Leute, die das geschrieben haben. Leider.
Also, ja, da kommt es auch auf Schreibtalent an, ja klar.
Ja, also und vor allem auch Vorbereitungszeit und was nicht alles. Und was halt so cool gerade an Planescape Torment ist, ist, dass es in einem sehr, sehr nischigen Teil der Forgotten Realms spielt, was in der sogenannten Planescape World, die auch nicht mehr unterstützt wird. Und ich weiß nicht, ob du dich mit diesem ganzen Hintergrundkram von der Lore von D&D schon überhaupt auseinandergesetzt hast.
Überhaupt nicht.
Ich kann dir echt nur empfehlen, dir ein paar Empfehlungen zu suchen von Büchern, weil wenn du es gerne spielst, dann ist es eigentlich auch geil, so die Forgotten Realms Bücher zu lesen oder als Hörbücher zu hören oder wie auch immer.
Ja, vielleicht mal als Hörbuch.
Und du kriegst halt auch viel Inspiration und lernst halt auch mehr über die Welt, ne? Und gerade für mich als Nerd, der wirklich da sehr, sehr tief in die Materie eingestiegen ist und alles über die verschiedenen Höllen und Sphären und was nicht alles wusste, aber das Multiversum, sagt dir das irgendwie so ein bisschen was, wie das funktioniert?
Wenig, nein.
Okay, also stell dir es einfach vor, dass alle Religionen, die wir so haben, sind alle wahr, Götter sind alle echt und alle haben ihre eigene Sphäre, nennt sich das. Ja. Und das heißt, es gibt halt die Ferun, was halt da ist, wo halt die ganzen Computerspiele, also fast alle Computerspiele spielen, so die klassische Fantasy-Welt. Aber es gibt halt auch den Abyss, wo halt Dämonengötter herrschen, und es gibt die Höllen, wo die Teufel herrschen, und es gibt aber auch die Ebenen von Celestia, wo die ganzen Engel herkommen und was nicht alles. Und all die haben quasi ein eigenes Zuhause. Und Planescape Torment spielt in einer Stadt, die auf der Achse aller Ebenen liegt. Und es nennt sich auch die Stadt der Portale, Sigil. Und von dort kommt man in jede Welt, und alles aus jeder Welt kann nach Sigil kommen. Und deswegen, man kommt da am Anfang aus dem Gebäude raus, in dem man startet, und da unterhalten sich Dämonen mit Menschen auf der Straße, und das ist das Normalste der Welt. Und das ist halt was, man kann Planescape Torment spielen, ohne das alles zu kennen, und wundert sich wahrscheinlich nur, warum das alles so ein bisschen abgespaced ist. Aber man verliert eigentlich nicht sehr, sehr viel von dem Spiel, wenn man nicht weiß, was ein Azimar ist, oder wenn man nicht weiß, was, keine Ahnung, dieser oder jener Teufel ist. Aber so für den Ultra-Nerd ist das der absolute Traum, auf einmal diese ganzen Viecher mal in einem Videospiel zu sehen, die man sonst nur aus dem Monster-Manual kennt. Weil auch realistisch, selbst in einer jahrelangen Dungeons and Dragons-Kampagne, wo man wirklich hoch im Level aufsteigt, wirst du immer nur einen Bruchteil von den Monstern tatsächlich sehen, die diese Welt tatsächlich herbringt. Einfach, weil es so ein Riesenspektrum ist.
Ist ein Riesenfundus, ja. Mein Sohn hat sich das Monster-Manual haben wir dabei, hat es jetzt durchgelesen. Weil er so Interesse hat, die ganzen Monster. Und dann will ich irgendwie, und da kommt ein Ork raus. Ah ja, der hat 12 Rüstungsklasse und etwa 33 Leben.
Aber das ist total cool für deinen Sohn, das alles auch mal zu lesen, weil das macht tierisch Spaß, sich einfach damit auszukennen. Und bei mir ist es mittlerweile alles in Vergessenheit versunken. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich da wirklich drin gesteckt habe. Das war einfach geil zu sehen. Oh, das ist das Monster, das kenne ich. Ja. Das ist so ein bisschen wie, hast du Stranger Things gesehen?
Ja.
Wo sie am Anfang alle, The Demigorgon, oh no, ja. Weißt du, das ist halt, wo all diese Kids alle ganz genau wissen, wer Demigorgon ist, ne? Und diesen Effekt hast du dann, wenn der Spielleiter das Monster rausholt und alle sagen, oh shit, der Spielleiter muss es nicht mal beschreiben, die sehen den Namen und machen sich ein, ne? Also ja, das ist halt einfach mega cool. Und ja, also meine Teenagerzeit und mein Großwerden mit Dungeons & Dragons war eine sehr, sehr krasse Wechselwirkung zwischen den Computerspielen und dem eigentlichen Pen and Paper. Und ich glaube, wenn deine Kinder jemals Interesse zeigen würden an Dungeons & Dragons Videospielen, dann würde ich sie wahrscheinlich am ehesten an die alten Baldur's Gates ranbringen, weil die sind... Die sind deutlich kinderfreundlicher. Vielleicht noch nicht für einen Achtjährigen, aber so in ein paar Jahren mit der Enhanced Edition wäre vielleicht was Cooles, so ein geiles Papa-Sohn-Ding.
Ja, warum nicht?
Gemeinsam.
Das würde ihn bestimmt interessieren. Ich habe nur gesagt, das Baldur's Gate 3 ist nichts für dich, habe ich gesagt. Das kommt dir nicht.
Das ist, keine Ahnung, für einen 16-Jährigen vielleicht. Ich finde, ein 16-Jähriger kann auch schon mal ein paar Brüste sehen. Aber das ist eine Entscheidung von Eltern, nicht in meiner. Bevor wir uns dem Ende zuneigen, würde ich mit dir ganz gerne noch ein bisschen über was reden, was nichts mit D&D zu tun hat, aber mit Pen and Paper.
Wow, bitte.
Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass ich als Spieleleiter oder auch generell in meiner Spielergruppe haben wir eigentlich immer versucht, so weit wie es geht, von dem D20 wegzukommen. Weil wir diesen krassen Random-Faktor von den Würfeln einfach nicht so mochten. Und mittlerweile gibt es sehr, sehr, sehr viele Spielsysteme von Indie-Spielentwicklern, die halt einfach selber Pen-and-Paper-Systeme designen. Und die halt genau das Entgegengesetzte sind von dem, was D&D ist. Also D&D sind halt Regelwerke, also eigentlich brauchst du 3 Bücher, die mit, keine Ahnung, 300 bis 400 Seiten, und die musst du alle mal durchgelesen haben, dann kannst du anfangen, Spielleiter zu sein. Also ist ein bisschen übertrieben, du kannst natürlich schon früher anfangen.
Ist es nicht, weil du brauchst das Spielleiterbuch, du brauchst das Spielerhandbuch, um halt Leute zu erstellen, zu wissen, was sie können quasi, und du brauchst das Monsterhandbuch.
Ja.
Also 3 Bücher.
Also,
und dann hast du den Standard.
Das ist schon eine extrem große Herausforderung, dich da erstmal durchzubeißen. Und dann gibt es ja immer noch Erweiterungsbücher, die darüber hinausgehen. Ne? Also es wird von dir als Spiel, gerade als Spieleleiter, als Spieler ist es gar nicht mal so wichtig, das alles zu kennen. Aber als Spieleleiter wird von dir ein enormer Wissensfundus verlangt. Und ich möchte ganz kurz mal über zwei Spiele sprechen. Du kannst ja, ich habe dir in Discord gerade mal ein PDF verlinkt. Das kannst du schon mal aufmachen, während ich über das andere Spiel spreche. Da weiß ich leider den Namen nicht mehr, weil das war auf einer Spieleentwicklerkonferenz, auf der ich vor ein paar Jahren war. Und da habe ich einen Typen kennengelernt, der professioneller Spieleleiter ist, aber auch selber Pen-and-Paper-Sachen designt. Und der hat an diesem Abend so eine Mini-Kampagne mit Leuten gemacht in einem Spiel, das er gerade selber designt hat. Und in dem Jahr hat er sich vorgenommen, jeden Monat ein neues kleines System zu designen. Und das war halt eins von denen, das er designt hat. Und das hatte einen total interessanten Aspekt. Das war eins, was auf sechsseitigen Würfeln basiert.
Ja.
Und du brauchtest immer eine gewisse Anzahl an Erfolgen auf diesen Würfeln, um ein Encounter zu schaffen. Das kann ein Kampf sein, das können Dialoge sein, das kann alles sein. Und prinzipiell kannst du dir so viele Würfel nehmen, wie du willst. Aber jedes Mal, wenn du einen Würfel wirfst, baust du in der Mitte einen kleinen Turm auf. Also alle Würfel müssen übereinander stehen.
Ja. Mhm.
Und wenn der Turm umkippt, dann ist der Encounter gescheitert. Das heißt, du kannst halt immer weiter probieren, aber der Turm wird halt immer höher. Mhm. Und irgendwann kippt er um. Und dann bist du gescheitert. Und was er damit machen wollte, ist nämlich, dass er die physische Spannung, die ein Abenteurer spüren würde in einem Kampf, auf den Spieler übertragen möchte. Und das fand ich eine total interessante Idee. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es nicht für alle Menschen gleichermaßen zugänglich ist. Also jemand, der motorisch beeinträchtigt ist, für den wäre das natürlich mega kacke zum Beispiel. Oder auch einfach meine alte Spielergruppe betrachtend, nach dem vierten Bier spielt das keiner mehr mit mir. Aber das fand ich als Idee total cool, dass sich jemand mal ausgedacht hat, wie kann ich denn irgendwie was Physisches im Spiel auf eine physische Handlung der Spieler übertragen.
Ja. Super interessant.
Leider Gottes, da ich das nur an diesem einen Abend mal kurz testgespielt habe, erinnere ich mich nicht mehr, wie sie ist. Aber wenn von euch irgendjemand davon gehört hat, ich weiß nicht, ob er es jemals veröffentlicht hat, ich würde das wahnsinnig gerne das Regelwerk dazu haben. So, das andere, wo ich noch kurz drüber sprechen wollte, sind sogenannte One-Pagers. Das hat, soweit ich weiß, angefangen. Ich habe dir mal quasi ein Regelwerk gerade verlinkt, was tatsächlich auf einer Seite ist.
Mhm.
Und soweit ich, wenn ich richtig informiert bin, hat das angefangen als Herausforderung unter Spieledesignern, ein Pen-and-Paper-Regelwerk zu erschaffen, das auf eine A4-Seite passt.
Ah, okay.
Und damit, das macht aus meiner Sicht, geht es entgegen dem größten Manko von D&D. Weil jemanden in D&D einzuführen und zu sagen, guck mal, das sind die Regelwerke, da schalten schon ganz viele ab und sagen, ja. Nee, danke. Aber ich habe dir jetzt einen Link zu dem Spiel Lasers and Feelings geschickt.
Das sieht sehr gut aus.
Und das ist Star Trek inspiriert.
Ja, merkt man schon am Schliff. Ich werde das in die Show Notes reinpacken, ihr könnt jetzt mitgucken.
Ja, solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, weil ihr müsst nur eine A4-Seite lesen. Und das sind die ganzen Regeln plus eine Game Master-Idee, wie man eine Kampagne starten kann. Alles auf einer Seite. Und warum Lasers and Feelings so krass bei mir hängen geblieben ist, ist, weil es nur ein Stat gibt, den du dir merken musst. Also du brauchst keinen Charaktersheet, sondern jeder Charakter hat tatsächlich nur einen Stat. Und das ist ein Wert zwischen 2 und 5. Das ist alles, was du hast. Und je höher deine Nummer ist, desto näher bist du an Lasers dran. Und je niedriger du bist, desto näher bist du an Feelings dran. Und Feelings ist alles, was menschlich und Empathie ist, während Lasers alles, was technisch und wissenschaftlich ist. Mhm. Das heißt, dein Schiffsdoktor wäre wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, weil er ein Wissenschaftler ist, aber auch empathisch gegenüber Patienten ist. Dein Data wäre zum Beispiel wahrscheinlich auf 5, weil er sehr, sehr Lasers ist und Feelings noch nicht so ganz versteht, ne?
Ja.
Und dann dein Captain Kirk ist wahrscheinlich sehr, sehr Feelings und sehr, sehr wenig Lasers. Und das ist halt so cool, weil alle Checks in dem Spiel halt gegen diesen einen Wert gegen gemacht werden können. Das heißt, du hast nie die Situation, dass du halt irgendwie, ich muss mal kurz blättern in meinem, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, was mein Charakter alles kann. Oder ich habe vergessen, dass in meinem Inventar der eine Gegenstand, der uns jetzt gerettet hätte, ist. Sondern du hast einfach ganz viel Papierkram nicht. Du musst niemals in Regeln blättern. Und deswegen finde ich Lasers and Feelings wahnsinnig geil. Für Leute, die englischsprachige Podcasts hören, kann ich da sehr, sehr empfehlen, den Podcast Friends at the Table. Und die haben tatsächlich ein Rollenspiel-Podcast, in dem sie ihre Play-Sessions als Podcast aufnehmen. Und der Spieleleiter von denen, Austin Walker, ist ein fantastischer Spieleleiter. Der ist unglaublich gut. Und die haben eine ganze Kampagne in Lasers and Feelings gemacht und es war total geil, sich das anzuhören.
Ist in den Shownotes.
Ich würde das wahnsinnig gerne selber mal spielen. Ich habe leider bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen, aber ich finde die Idee dahinter ist absolut genial.
Sehr fein. Und dann gibt es ja auch noch das Schwarze Auge und sonst irgendwas, die ja so ähnliche Systeme sind. Ich glaube, das war so ein Gegenprogramm von den Deutschen, glaube ich. Schwarze Auge auf jeden Fall.
Ja. Ich weiß nicht, ob das quasi als Gegenprogramm war oder ob das ob Leute einfach gesagt haben, wir brauchen unser eigenes System oder sie waren mit D&D nicht zufrieden oder ob sich das parallel entwickelt hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Auch die Welt, weil ich glaube, Schwarze Auge war nicht ganz so High Fantasy, sondern ein bisschen mehr so Mid- bis Low Fantasy.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß es nicht, weil ich hab zwei DSA-Bücher gelesen und da war ich 17, glaube ich. Und das ist alles, was ich über DSA weiß. Also
schon ein bisschen her.
Das hat mich immer nicht so interessiert, weil ich habe bei neuen Systemen immer entweder nach einer sehr guten Regelidee oder nach einem neuen Setting gesucht. Und High Fantasy hatte ich halt schon in Dungeons & Dragons. Es gab keinen Grund, sich nochmal ein neues High Fantasy Ding anzugucken.
Ja, kann man verstehen. Zum Abschluss, wie sich will ich noch kurz sagen, wie krass sich diese D&D-Sache auf unsere Familie ausgewirkt hat. Ganz kurz zur Familie einschränken. Erstens, mein Sohn hat Interesse bekommen am Dungeon Master sein und hat schon mit seinen Freunden immer wieder mal so Kleinstkampagnen am Laufen und die seien auch gar nicht schlecht. Er hat jetzt schon mal die Idee gehabt, dass drei seiner Freunde da mit ihren Helden in irgendeine Höhle kommen oder in einen Raum kommen. Und plötzlich sehen sie ihre eigenen Schatten und sie müssen gegen ihre eigenen Schatten kämpfen, weil sie dieselben Fähigkeiten haben. Und die Lösung ist, und das ist eine eigene fucking Idee und ich weiß nicht, wer da drauf gekommen ist, die Lösung ist es, dass sie die Gegner getauscht haben. Weil haben sie sich selbst angegriffen, haben sie dauernd quasi ins Nichts geschlagen, weil sie die genau wussten, was sie machen würden. Und sie mussten dann einen anderen Gegner jeweils nehmen, um den zu besiegen. Und das ist eine Idee, die genial ist. Das war nicht von mir. Dann zweitens hat er für die Schule ein Buch angefangen zu schreiben, wo er die Dungeons & Dragons Geschichte aufschreiben möchte. Das erste Abenteuer hat er fast fertig. Der ist so sehr viel mehr ins Lesen und ins Schreiben reingekommen aufgrund des Abenteuers. Außerdem, wenn wir unsere Videospielsitzungen haben, wo wir eine Stunde am Tag mal spielen, geht eine halbe Stunde drauf für Minecraft, wo wir Anno London nachbauen. wo wir eins zu eins, wir haben jetzt den gesamten Dorf und die ganzen Häuser mit allem, was drinnen ist. Und jetzt haben wir gerade die Burg, die wir nie ganz gezeichnet gehabt haben. Jetzt bauen wir sie alles auf, mit allem, was dazugehört. Wir machen Waffenständer, wo wir halt die Wachen drauf modellieren quasi. Und das uns spielen dann drin verstecken, wenn alle mal kurz Spaß und Lust und Zeit drauf haben. Also es weitet sich gerade aus. Zwei der Freunde haben sich den Film angucken dürfen mit ihren Eltern. Und ja, also.
Ich hätte ganz vergessen, dass der rausgekommen ist, ne?
Ja, du, der ist gut.
Ich hatte so niedrige Erwartungen an den. Vielleicht sollte ich mir doch mal angucken.
Du, schau ihn dir an. Also, woran es sehr erinnert, sind diese Sessions mit Freunden, wo zum Beispiel ein NPC kommt und begleitet beim Abenteuer und dann geht er wieder. Und halt ein komischer Grund, warum er jetzt gehen muss, warum er nicht bis zum Ende dabei sein kann. Aber es passt halt für den Film, es ist witzig.
Oder, also, man sollte keinen episches Fantasy-Abenteuer erwarten, sondern eher was das Format Dungeons & Dragons versteht.
Ja, Genau, sie verstehen es. Vor allem im Moment mit, sie haben ganz so diese Problemlösungen. Wir haben jetzt das Problem, wie lösen wir das, diesen Scheiß? Und alle machen eine Sache, um mal das Problem zu lösen. Und es wirkt. Und auch sowas wie, dass da der Magier ist. Und du siehst in einer Szene, wo er die ganzen Ingredients, also Zutaten, wo er die rausholt, weil es nicht einfach so Magie geht. Du brauchst halt deine ganzen wirkenden Sachen. Sehr gut, sehr schön. Gute Schauspieler, es passt.
Okay, dann möchte ich am Ende noch eine Empfehlung abgeben. Und zwar, ich habe dir ja schon gesagt, sich was ein bisschen belesen ist gar nicht so die blödeste Idee. Und deswegen möchte ich eine Buchempfehlung geben. Und zwar ist das ein sechsbandiger Teil. So ein bisschen übersehen von R.A. Salvatore, aber nicht nur geschrieben von ihm, sondern von sechs verschiedenen Autoren, die alle an der gleichen Geschichte gearbeitet haben. Also jedes Buch von einem anderen Autor, aber trotzdem sehr kohärent. Und zwar ist das Der Krieg der Spinnenkönigin. Okay. Und das ist eine Geschichte der Drow, der Dunkelelfen, die eines Tages erfahren oder mitbekommen, dass sie ihre Klerikerinnen die Göttin nicht mehr hören. Und wie diese extrem toxische, hasserfüllte Gesellschaft damit umgeht, dass, also die halt, es ist eine Theokratie bei den Dunkelelfen. Alles dreht sich um die Kleriker, die sind die mächtigsten in der ganzen Gesellschaft. Und dass diese mächtigen Priesterinnen im Grunde genommen auf einmal machtlos sind. Und was daraus entsteht, ist eine sehr interessante Geschichte, weil es halt aus der Perspektive von absolut widerwärtigen Personen ist. Weil so ziemlich jeder in dieser Geschichte könnte der Bösewicht aus einer anderen Geschichte sein. Niemand in dieser ganzen... Es hat durchaus Charaktere, die man mögen kann, aber niemand von denen das gut.
Okay.
Und das macht es wahnsinnig interessant.
Sehr schön.
Okay.
Und kommt in den Shownotes.
Damit, du hast viel zu schreiben heute.
Heute ist viel zu schreiben.
Aber gut, du hast ja auch ein Thema ausgesucht, was sehr viel literarischen Kontext hat.
Das ist richtig. Ich habe keine Ahnung, wie viele Seiten man mal schreiben muss für irgendeinen Encounter, wie viele Nebenquests sie nicht gemacht haben in so einem Tag. Du glaubst es nicht.
Ja, wenn sie die nicht gemacht haben, kannst du die ja quasi in die nächste Kampagne transferieren, wenn sie nicht
kennen. Sie sind alle aufs Abenteuer gemünzt, aber gut. Die Charaktere gibt's noch.
Muss sie mehr modular schreiben.
Nein, ihr geht da jetzt hin. Aber ich will da nicht hin. Du gehst da jetzt hin.
Du stolperst und gehst jetzt darüber.
Alles klar. Wegkommen.
Liebe Zuhörer, ich danke euch, dass ihr wieder bis zum Ende zugehört habt. Anko findet ihr am besten jetzt auf Twitch, weil er hat vor kurzem angefangen zu streamen. Und ja, da könnt ihr ihn dann regelmäßig mit allerlei Schabernack begleiten. Ansonsten, wenn ihr mit uns chatten wollt, könnt ihr das nicht nur auf Twitch machen, sondern auch auf unserem Discord-Server. Link dazu in den Shownotes, wo wir gerade beim Thema waren. Und ansonsten gibt's auch auf Twitter immer noch den Account GoodGame2Go, auch wenn der nicht mehr regelmäßig aktiv ist. Am besten, wenn ihr auf Twitter noch aktiv seid und uns da kontaktieren wollt, @daanko.
Und die Mail gibt's ja auch noch.
Ja. Habe ich dich auf Twitch richtig gesagt? Twitch ist TheAnko, nicht DaAnko.
Auf Twitch jetzt gar nicht war so The Anko, genau. Ja. Nur auf Twitter war es DA Anko, genau.
Alles klar. Na gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.